One small step for man, one giant leap for mankind.
Es war ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesensprung für die Menschheit. Die Worte, die der erste Mensch auf dem Mond zur Erde gefunkt hat, sind legendär. Die Landung von Apollo 11 machte zwei Personen unsterblich. Den Astronauten Neil Armstrong und Werner von Braun, den aus Deutschland stammenden Physiker und Ingenieur, ohne den die US-Weltraumbehörde NASA den Flug zum Mond kaum geschafft hätte. Was da im Juli 1969 kulminierte, hatte seine Anfänge mehr als 4 Jahrzehnte zuvor in Berlin genommen.
Ich habe dann so ein astronomisches Monatsblatt abonniert. Ich glaube, das hieß Sternbüchlein. Das kam jeden Monat raus. Da erschien eines Tages im Jahr 1925 oder 26 ein Artikel drin, dass ein deutscher Professor namens Obert behauptet hätte, man könnte mit einer Rakete zum Mond fahren. Das regte mich furchtbar auf. Dem Artikel stand drin, dass dieser Obert ein Buch geschrieben hätte, die Rakete zu den Planeten räumen, und dass da alle Einzelheiten drinstünden. Und daraufhin habe ich mir als Peneler dieses Buch besorgt von der nächsten Bücherei.
Die Abenteuerlust des Schülers bekommt aber einen herben Dämpfer. Denn das Buch von Hermann Obert, einem raumfahrtbegeisterten Lehrer aus Siebenbürgen, wimmelt nur so von Formeln und Gleichungen. Werner von Braun, der zuvor sogar wegen schlechter Noten in Mathematik und Physik nicht versetzt worden ist, widmet sich diesen Fächern intensiv.
Gleich nach dem Abitur wandte ich mich an den Raketenschriftsteller Willy Ley, der mit Obert damals Verbindung hatte, und sagte ihm, ich würde gerne Obert kennenlernen und ihm irgendwie helfen. Wie auch immer ein Abiturient so einem Mann helfen kann, aber das hat dann der Willy Ley arrangiert und ich habe dann Obert tatsächlich im Jahr 1930 bei seinen allerersten Versuchen in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Plötzensee bei Berlin helfen können.
Die Gruppe experimentiert mit kleinen Motoren und bastelt Raketen, die manchmal mehr als 1000 Meter hochfliegen. Werner von Braun, damals noch nicht einmal 20 Jahre alt, ist bald der führende Kopf der Gruppe. Und es dauert nicht lange, bis das Militär auf die Raketenaktivitäten aufmerksam wird und dem leicht anarchischen Treiben ein Ende setzt. Den begabten Köpfen der Raumfahrtenthusiasten bietet fortan das Heereswaffenamt beste Bedingungen. Gute technische Ausstattung und ein großes Testgelände außerhalb Berlins, wo die Raketenexperimente nicht viel Aufsehen erregen. 1937 nehmen die Ingenieure das Versuchsgelände Peenemünde auf der Insel Usedom in Betrieb. Werner von Braun, der aus Begeisterung für den Weltraum eine Mondrakete bauen wollte, steht plötzlich einem der wichtigsten Waffenprojekte des Dritten Reiches vor. Am 3. Oktober 1942 startet in Peenemünde eine Rakete, genannt Aggregat 4. Diese Rakete steigt fast 85 Kilometer auf, bevor sie zurück in die Ostsee stürzt. Damit hat sie die offizielle Grenze zum Weltraum durchstoßen. Es ist die Geburtsstunde der Raumfahrt. Unter dem Propagandanamen V2 geht die Rakete in die Serienproduktion und ihre Abschusseinheiten bombardieren unter anderem London und Antwerpen. Dass er dafür bei sich keinerlei Verantwortung sah, machte Werner von Braun viele Male deutlich. So auch in einem Gespräch im Jahr 1959.
Das große Problem hier liegt darin, dass gewöhnlich die friedliche, der Zivilisation dienende Anwendung einer neuen Entwicklung, ob das nun Atomenergie oder Raketentechnik oder Fliegerei ist, spielt gar keine Rolle, so eng durchflochten ist mit ihrer möglichen militärischen Anwendung, dass es kaum möglich ist zu sagen, das eine darf man machen und das andere darf man nicht machen, weil derjenige, der an der eigentlichen Arbeit da ist, kaum die Linie ziehen kann.
Werner von Braun war kein strammer Nazi, auch wenn er Mitglied von NSDAP und SS gewesen ist. 1944 saß er sogar kurz in Haft, weil man ihm Wehrkraftzersetzung vorwarf. Doch Werner von Braun war, wie viele Menschen damals, ein Opportunist, der sich mit dem Regime zu arrangieren wusste. Er stützte das System, das ihm den Bau von Raketen ermöglichte. Was die Nazis mit seinen Raketen anstellten, das interessierte ihn nicht. Seine Rechtfertigungen klingen zum Teil reichlich zynisch.
Sie haben dasselbe Problem bei einem ganz gewöhnlichen Küchenmesser. Mit einem Küchenmesser können Sie ein Stück Fleisch schneiden, das Sie aufessen, ja? Und Sie können damit auch einen Menschen umbringen, ja? Wenn man sich nur auf den Standpunkt stellt, ein Küchenmesser zu bauen, ist unmoralisch, weil es als eine Mordwaffe verwendet werden kann, dann können wir zurück in die Höhlen kriechen. So geht das einfach nicht.
Dass tausende Zwangsarbeiter bei der V2-Produktion unter entsetzlichen Bedingungen zu Tode kamen und dass bei den Bombenattacken zahlreiche Opfer zu beklagen waren, nahm Werner von Braun als vermeintlich unabwendbar hin. Für diese Haltung hatte der amerikanische Satiriker und Songschreiber Tom Lehrer in den 60er Jahren nur beißenden Spott übrig.
Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun.
Wenn die Raketen erst einmal gestartet sind, wen kümmert's dann, wo sie runterkommen? Dafür bin ich nicht zuständig. Von Braun sei zwar eine Legende, aber er hänge seinen Mantel nach dem Wind. Aber sagt nicht, er sei scheinheilig. Man nennt ihn besser unpolitisch.
Sang der US-Satiriker Tom Lehrer in diesem Chanson. Und